Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deep Work Coaching von Annelin Kollatz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finde den Kern und insbesondere herzlich willkommen dir, liebe Annelin, zu deinem Podcast.
Oh, danke für die Begrüßung. Hätte es nicht eigentlich umgekehrt sein müssen, dass ich dich begrüße? Aber okay, wir machen Gleichberechtigung.
Ich finde das durchaus charmant, dass ich dich zu deinem Podcast begrüßen darf.
Ja, ich auch.
Annelien, ich habe ein Thema mitgebracht und zwar deshalb, weil mich das Thema getriggert hat.
Dich hat das Thema getriggert? Inwiefern?
Mich hat das Thema getriggert, weil ich ein Buch gelesen habe und dieses Buch heißt Getriggert.
Okay, was hat dich denn dabei getriggert oder was hat dich daran interessiert oder was fandst du spannend?
Naja, die Autorin, die heißt Anouk Algermissen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sie wird es mir hoffentlich verzeihen, wenn nicht. Und sie schreibt, dass sie viele umsetzbare Kommunikationstools aus der Paartherapie anwenden möchte. Und das hat mich als jemand, der sich mit Kommunikation auseinandersetzt, getriggert, dieses Buch.
Inwiefern?
Ich habe mir nämlich überlegt, inwiefern könnte denn das, was sie beschreibt, mit wie wir unsere Beziehungen stärken, indem wir unsere Emotionen regulieren und gelassener kommunizieren, für die Qualität eines Gespräches beitragen. Das hat mich getriggert.
Inwiefern hat dich das getriggert? Also ich würde diese Theorie ja komplett unterstützen oder diesen Ansatz, aber inwiefern hat dich das getriggert? Ich dachte, du
Ja.
würdest vor Freude auf dem Tisch tanzen.
Ich würde vor. Du hast mich noch nie tanzen sehen, ne?
Nee, das kann ja noch kommen.
Ja.
Also ich meine, das Gute ist, die Hörer würden es ja nicht sehen. Das würde nur ich das Vergnügen haben.
Ja, ich kann gerne gleich tanzen, dann schalte ich vorher die Kamera aus. Müsste aber die Flasche Wein noch leeren.
Okay.
Spaß beiseite. Ja, das hat mich interessiert, ja, was die Kollegin von dir, weil sie auch Psychologin ist, denn schreibt über Trigger und insbesondere in Sachen Kommunikation, um eher herauszufinden, wie ich denn in einem Gespräch, in einer Kommunikationssituation dann stärker meine Gefühle beherrschen kann. Das war so ein bisschen der Anlass, weil ich ja auch merke, dass sehr vieles ja auf der emotionalen Ebene so diskutiert wird, dass zum Schluss die Sache nicht mehr im Vordergrund steht. Also die Trennung zwischen Person und Sache findet ja leider Gottes viel zu selten statt.
Also die Theorie, wenn ich das richtig verstehe, ist, weil man emotional getriggert ist, läuft die Kommunikation suboptimal, weil man viel zu emotional ist. Und die Idee ist, wenn du weißt, was dich triggert, kannst du deine Emotionen besser regulieren und damit kannst du das Gespräch besser und proaktiver gestalten.
Wunderbar zusammengefasst, was in diesem Buch auf 250 Seiten geschrieben steht.
Du hättest mich einfach fragen können und 250 Seiten lesen dir sparen können. Aber lesen ist ja durchaus eine gute Idee. Nur mal so zukünftig. Du kannst das querlesen, kannst mir eine Idee geben, kannst mich interviewen dazu und dann erzähle ich dir was darüber.
Dann
Wenn, solange es psychologisch ist.
erzähl mir doch gerne und bitte mal, was ist denn ein Triggerpunkt für dich? Ich würde nämlich gerne mal verstehen, ob alle Psychologen die Definition gleich sehen.
Das glaube ich nicht unbedingt. Ich beschreibe das gerne, wenn mich jemand fragt, was ist ein Triggerpunkt, dann sage ich, erinnern Sie sich an Ihre letzte Massage. Also, wann warst du bei deiner letzten Massage? Geh da mal gedanklich rein. Und dann war irgendwer, ich bleibe jetzt mal beim Rücken, hat irgendwer da deinen Rücken behandelt und hat da vielleicht mit den Daumen, mit den Knöcheln, wie auch immer, Punkte gefunden, die dir total wehtaten, wo du dachtest, du musst jetzt leider dieser Person gleich mal, ich sag mal, ins Gesicht springen vor Schmerzen. Das würde man physisch einen Triggerpunkt nennen. Also, und ähnlich ist das quasi emotional. Es gibt Erfahrungen im Leben. Ich würde das Glaubenssätze nennen oder Annahmen in der Psychologieschule, die ich quasi vertrete. Die sind eine Zusammenballung quasi von biografischen Erfahrungen. Und die dann, also die nicht positiv sind, deshalb sind sie irgendwann schmerzhaft. Und die springen quasi an, wenn jemand in die Nähe dieses Themas kommt, springt die dazugehörige Emotion an, quasi als Schutz. Und das wäre, ist für mich ein Triggerpunkt und das ist auch ein Ansatz quasi, mit dem ich ganz viel arbeite.
Verstehe. Also der physische Triggerpunkt ist Schmerz, wenn ich einen Muskel erwische, der verkürzt oder verspannt ist. Übersetzt in die Psyche, es liegt etwas tiefergehender und es ist in der Umgangssprache ein Glaubenssatz, aber ich habe verstanden, in deinem Deep Work Coaching ist es anders formuliert eine Annahme.
Ja, du kannst es Annahme oder Glaubenssatz nennen. Der Teil meines Ansatzes kommt aus der klärungsorientierten Psychotherapie. Da wird es Annahme genannt und eine Ansammlung von Annahmen sind Schemata. Ich nenne das häufig, weil der Begriff quasi bekannter ist, umgangssprachlicher ist, nenne ich das Glaubenssatz. Ich würde Glaubenssatz und Annahme als Synonym bezeichnen.
Warum bringt uns denn niemand bei, dass es so etwas gibt? Und es wäre doch sehr viel leichter für alle auf unserer Welt, in unserer Gesellschaft, wenn wir wüssten, es gibt so etwas, oder?
Das stimmt, die Schule ist noch nicht so weit, sowas zu lernen. Es gibt ja auch kein Fach, wo man lernt, im Normalfall mit Geld umzugehen oder Geld anzulegen oder so. Von daher gibt es das auch nicht. Und denk immer dran, meine Profession braucht ja noch was zu tun. Und die hat genug zu tun.
Habe ich das noch nicht gesehen?
Das ist ganz simpel, das ist unsere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Aber ich will gleich schon mal vorne wegnehmen. Es gibt Triggerpunkte, auch beim, also bei mir auch, die ich nicht selbst gelöst kriege.
Und das hängt womit zusammen?
Ich bleibe wieder bei der physischen Metapher. Du hast jetzt einen Triggerpunkt unter der Fußsohle. Da gibt es so ein Faszien zusammen, weiß ich, wie man das nennt. Das kann ich, weil ich meinen Fuß ja gut heben kann und meinen Fuß in die Hand nehmen kann, relativ gut alleine behandeln, indem ich ein ne, bisschen massiere oder über so einen komischen Ball rolle. Das kriege ich gut behandelt.
So ein schöner, harter, fester, kleiner Ball,
So ein Faszienball.
der in die Tiefe geht, ja.
Ja, wenn ich jetzt aber den Triggerpunkt irgendwo ganz tief habe, wo ich alleine vielleicht auch auf meiner physiologischen Einschränkung nicht drankomme, die kriege ich nicht selbst gelöst. Oder die sehr tief liegen. Und ähnlich ist das quasi mit Triggerpunkten. Es gibt Triggerpunkte, die man gut alleine oder auch bilateral rausarbeiten kann. Und es gibt andere, da brauchst du wirklich jemanden, der dich professionell unterstützt, um da ranzukommen, weil sie so tief sind. Und ich habe gerade, das passt total gut, ich habe gerade den ersten Fahnensatz, würde man sagen, eines Kartensets, was so im Herbst ist, wahrscheinlich auf den Markt kommt zu diesem Thema, gerade zum Verlag zurückgeschickt. Und da beschreiben wir zum Beispiel auch, dass es Methoden, wo du selbst ein Stückchen rangehen kannst, indem du dir ein paar Fragen stellst. Und gleichzeitig empfehlen wir dabei, ganz viele Sachen im Dialog zu machen, so dass wir immer empfehlen würden, da sind ja auch Anleitungen und da sind auch Anleitungen drin, dann, dass du gefragt wirst. Denn wenn wir jetzt einen Triggerpunkt von dir bearbeiten würden, der sehr tief liegt und musst du mit an deine Emotionen kommen. Wenn du aber gleichzeitig immer wieder im Kopf bist und dich fragst, was frage ich mich jetzt, ist das viel, viel schwerer.
Passend dazu, merke ich denn selbst einen solchen Triggerpunkt? Also erkenne ich den in der jeweiligen Situation?
Es kommt auf dein Reflexionsvermögen an. Du könntest es daran merken, dass du ärgerlich wirst, wütend wirst, dass du ja einen Groll hast, dass du irgendwas bedauerst, also irgendeine negative Emotion. Die spürst du. Wenn du ein bisschen achtsam bist, spürt man die. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Legst du die zur Seite? Also schiebst du die zur Seite? Reagierst du wie ein fünfjähriges, bockiges Kind, was viele machen? Setzt du dich damit auseinander und fragst dich, okay, was ist mein Anteil daran? Wieso triggert mich das? Und das ist eine Übungsfrage. Viele merken die eigenen Triggerpunkte nicht oder wollen sie nicht merken.
Wollen Sie nicht merken, weil? Wie ist deine Erfahrung?
Ist doch so schön leicht, irgendwem anderen die Schuld zu geben und zu sagen, der ist gemein, der ist doof, der ist blöd. Wenn ich auf mich schaue, heißt das ja, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. Und sehe, ich habe einen Anteil an der Situation und da haben ganz viele keinen Bock drauf. Ganz platt formuliert. Und ich habe häufiger zum Beispiel auch im Coaching, und da ist es quasi mein täglich Brot, mehrere Stunden am Tag mit mehreren Personen hintereinander an ihren Triggerpunkten zu arbeiten. Und es gibt Leute, die sagen, an das Thema will ich nicht. Die spüren sogar, da könnte ein Thema sein und entscheiden sich und dann habe ich das auch zu respektieren, selbstverständlich.
Was bedeutet das denn dann in der Konsequenz für den oder diejenigen, dass man gewisse Themen dort nie lösen kann, oder gibt es einen Umweg dann?
Dass sie es gerade nicht lösen wollen. Und es braucht manchmal Zeit, bis sie so weit sind, um sich damit, um die Bereitschaft zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und da vertraue ich ehrlicherweise gut auf das, auf darauf, dass ich einen Impuls gebe. Und vielleicht für die Zuhörer könnte ich das Gleichnis vom Sämann vielleicht einmal bedienen. Für die, die nicht bibelfest sind, ich erkläre es kurz.
Gerne.
Also da heißt es, der Sämann geht quasi raus und wirft Samen aufs Land. Und der eine Samen wird von den Vögeln weggetragen oder vom Wind. Mancher ist in der, landet im Wasser und verkeimt quasi oder vergärt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Andere fallen auf fruchtbaren Boden, kommen raus und da sind Disteln drüber und ersticken und mancher fällt auf fruchtbaren Boden. Und manchmal muss man ein bisschen warten, bis der Samen aufgeht. Und ganz ehrlich, mein Job ist es, Menschen einen Impuls zu geben und zu sagen, ich bleibe wieder bei dem Physiotherapiebeispiel. Wissen Sie, wenn Sie weiter so gehen, haben Sie irgendwann eine Brustkyphose oder eine LWS-Lordose, also ein Rundrücken oder ein Hohlkreuz und Sie könnten übers Alter Probleme kriegen. Wenn die Person aber weiter nichts machen will, keinen Sport machen will, nicht stretchen will, dann bin ich raus. Und es kann bei dem Beispiel voll bleibend. Jetzt hat jemand irgendwann, macht die ganze Zeit nichts, aber nach 10 Jahren kommen Rückenprobleme. Und dann kann es sein, dass die Person sagt, so, jetzt setze ich mich mal mit Rückentraining auseinander oder was auch immer. Den richtigen Zeitpunkt dafür kann immer nur die Person selbst bestimmen. Das Blöde ist, Entschuldigung, dass ich jetzt so monologisiere, wenn du in einer Paarkonstellation bist, dann betrifft es ja quasi beide. Und dann kann es sein, wenn du, wenn man nicht an ein Thema rangeht, dass das dann negative Auswirkungen auf die Paarbeziehung hat.
Und der andere damit machtlos wird?
Nicht machtlos. Es gibt ja Love it, leave it or change it. Wenn change it rausfällt, kannst du es lieben oder?
Oder lassen?
Oder du gehst.
Okay. Wie
Und
ist,
ich frag.
das denn in der Arbeitswelt? Dort habe ich ja jemanden im Büro neben mir sitzen, den was triggert. Aber dort habe ich ja lange nicht die Möglichkeit, auf einer solch emotionalen Ebene, mit einer solch emotionalen Bindung wie in einer Paarbeziehung, wie in einer Partnerschaft auf jemanden einzugehen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dich ein Arbeitskollege der weiter weg ist, genauso triggert wie ein Partner oder Partnerin, ist ganz gering. Denn je wichtiger eine Person in deinem Leben eine Rolle spielt, emotional wichtiger, umso leichter kann sie dich triggern. Und deshalb kannst du natürlich bestimmte Aspekte im Job leichter aushalten, wo du sagst, okay, ne, nach 8, 9 Stunden bin ich raus oder ich sehe die Person nicht die ganze Zeit. Das geht eine ganze Weile gut, nicht immer. Wenn du viel mit der Person zu tun hast, wenn es deine Führungskraft ist oder jemand, der sehr nah, mit dem du sehr nah arbeitest und da gibt es einen Konflikt, dann lohnt es sich wirklich, diesen Konflikt zu bearbeiten, weil der irre viel Kraft kostet. Privat und beruflich gleichermaßen.
Finde ich sehr spannend, weil in Kapitel 1 des Buches steht folgender Passus: Auf der Arbeit bleibst du ruhig, auch wenn dein Kollege mal wieder einen miesen Tag hat und dich nervt. Und wenn du jemanden neu kennenlernst, fällt es dir leicht, dich zu öffnen und über tiefgreifende Themen zu sprechen. Doch dann bist du in einer Beziehung und eines Tages scheinen all diese Fähigkeiten einfach verschwunden zu sein. Plötzlich befindest du dich im Angriffsmodus, verteidigst dich nur noch oder verschließt dich und teilst kaum noch etwas. Und wenn ihr miteinander redet, verpasst ihr euch. Streitigkeiten eskalieren und lassen eine Eiseskälte entstehen. Wir sprechen bei solchen heftigen emotionalen Reaktionen häufig davon, dass Menschen getriggert sind.
Ich würde es jetzt nicht ganz so massiv formulieren, aber ist ja ein Buch. Von daher muss ja ein bisschen schwarz-weiß, macht es ja nachvollziehbarer. Ich glaube, es gibt ganz viel dazwischen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, unabhängig ob Paarbeziehung, ob Jobbeziehung, seine eigenen Triggerpunkte frühzeitig zu erkennen. Denn wenn du die bearbeitest, das ist wie beim Physiotherapeuten. Du gehst einmal ein bisschen durch den Schmerz durch und dann ist es besser. Und ich finde, so wie ich Triggerpunkte bearbeite, tut das gar nicht wirklich weh. Und du gehst, ich finde das gar nicht wirklich schmerzhaft. Ich meine, ich lasse es ja auch an mir machen, von daher weiß ich ja auch, worüber ich rede. Also ich erlebe es ja von beiden Seiten. Und ich finde das immer was sehr, sehr Befreiendes. Dann habe ich das Gefühl, okay, aus meinem Rucksack geht wieder ein Thema raus. Meine Beweglichkeit in dem Bild des Physio, ne, des, in dem physischen Bild bleiben, meine Beweglichkeit wird größer. Ich habe einen größeren Radius, ich habe eine größere Spannbreite bei den Armen oder so, um mich bewegen zu können.
In diesem Buch wird auch beschrieben, dass insbesondere in Paaren, bei denen einer oder beide sehr viel Stress im Alltag auf der Arbeit haben, viel risikobehafteter sind, in solche Streitigkeiten zu gelangen, bei denen etwas triggert, weil sie, die Autorin schreibt, wir haben zu viel Stress, um uns in Ruhe um unsere Beziehung zu kümmern. Ist das auch etwas, was du aus deiner Erfahrung heraus bestätigen kannst?
Nein, kann ich so nicht im 1:1 bestätigen. Natürlich gibt es viele dieser Fälle. Ich habe auch in meinem Umfeld sehr viele. Nun habe ich ja eine sehr selektierte Stichprobe. Und die Autorin hat sie ja auch, wenn sie Paartherapeutin ist, dann hat sie ja ganz viele diese Paare, die im Krisenmodus sind. Ich kenne durchaus Paare, die sehr durchaus ein großes Bewusstsein haben, was die Ressource Beziehung bedeutet und in den unterschiedlichen Phasen ihres Lebens auch unterschiedliche Strategien brauchen, um mit dieser Ressource achtsam umzugehen und diese Ressource zu hegen und zu pflegen. Und wenn es nur ein Paar ist, ohne Kinder hast du ganz andere Möglichkeiten, als wenn du Kleinkinder hast. Da brauchst du ganz andere Formen, als wenn du dann Teenagerkinder hast. Oder die dann irgendwann aus dem Haus sind und dann kommt ja die nächste Phase.
Ist denn eine Angst vor Konflikten ein Thema, auf Triggerpunkte erst gar nicht einzugehen oder sie zu umgehen oder grundsätzlich eine solche Situation zu vermeiden?
Ich glaube, hier reden wir von zwei unterschiedlichen Sachen. Also, wenn wir über Triggerpunkte reden, Reden wir davon, in einer Partnerschaft als Beispiel, mich triggert ein Verhalten einer anderen Person. Das würde im Jobkontext genauso sein. Und das macht etwas mit mir, löst eine Emotion aus. Und mein Ansatz ist immer, mein erster, wenn ich das bei mir merke, ich schaue hin, was genau triggert mich denn? Wieso kann ich den anderen nicht so stehen lassen? Welches Motiv bei mir ist jetzt frustriert? So würde ich das jetzt nennen. Ich habe ja irgendwann mal über die sechs Motive gesprochen, auf die ich quasi zurückgehe und mir das anschaue. Das ist der eine Weg, um damit umzugehen. Der zweite ist ja, in einer Paarbeziehung, wenn mich das Verhalten triggert, dann kann ich das quasi mit dem Partner oder der Partnerin ansprechen. Dann erwarte ich aber natürlich ein ganzes Stückchen, dass die andere Person ihr Verhalten verändert und ich schaue gar nicht automatisch bei mir. Beide Wege können nach Rom führen. Ich würde immer empfehlen, erstmal bei sich zu schauen. Und wenn beide bei sich geschaut haben, dann kann man quasi aus meiner Sicht viel leichter auf einer Beziehungsebene dann auch Lösungen finden. Das ist ein unterschiedlicher Ansatzpunkt, glaube ich. In der Paartherapie gehst du direkt in die Zweierkonstellation. Und ich sag, ich mache das gar nicht. Ich gehe erstmal in die Einerkonstellation, um mich zu stärken, um Ressourcen, um Fähigkeiten bei mir zu aktivieren, dann vielleicht auch konstruktiv in die Diskussion zu gehen und gar nicht es zu einem Konflikt werden zu lassen.
Ich habe gerade überlegt, ich könnte mir vorstellen, dass in meinem Umfeld es mehr Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, irgendwelche Bedürfnisse zu formulieren, als umgekehrt. Also
Das glaube ich, habe ich noch nicht verstanden. Erklär mir noch mal.
es gibt mehr Menschen, die Schwierigkeiten haben, ein Bedürfnis zu formulieren oder einen Triggerpunkt zu benennen oder eine Situation zu beschreiben, was jemandem gerade unangenehm war, als dass es Menschen gibt, die das können.
Das glaube ich auch. Ich merke eine kleine Trendwende dadurch, dass ja jetzt Begleitung normaler wird.
Also Coaching, Bekleidung im Sinne von Coach haben.
Coaching, Therapie, obwohl nicht jedes Coaching, das möchte ich sehr deutlich sagen, beschäftigt sich in der Tiefe mit dem Auflösen von Triggerpunkten. Aber dadurch entsteht mehr und mehr, finde ich, ein Bewusstsein. Also mach mal ein plattes Beispiel. Vor 15 Jahren ungefähr, wenn ich da auf eine Party gegangen bin und man redet so drüber, na, was machst du? Und ich sagte, ne, ich bin Psychologin, dann wurde eher so gefühlt, wurde mir die Augen verdreht. Heute, nun nicht, dass ich jetzt noch so viel auf Partys gehe, leider. Ich bedauere das. Es könnte wieder mehr geben. Freuen sich die Leute eher und finden das total spannend. Es liegt jetzt nicht dran, glaube ich, nur, dass ich reifer geworden bin. Ich erlebe da durchaus ein anderes Bewusstsein, aber auch vielleicht ist da mein Bild ein bisschen verschoben, weil ich natürlich mit einer bestimmten Zielgruppe oder Menschengruppe in Verbindung bin, ne?
Absolut. Ich frage mich gerade, hat denn jeder von uns Triggerpunkte?
Natürlich.
Also es gibt keinen Menschen, der keinen hat.
Nein. Jeder Mensch hat Triggerpunkte und die können auch immer wieder im Leben neu entstehen. Vielleicht dann, wenn du deine tiefen Triggerpunkte aufgelöst hast, nicht mehr so stark, die sind dann nicht mehr so tief, außer es gibt irgendein ganz schwieriges Ereignis. Und du kannst sie quasi leichter lösen. Aber haben tut die jeder, selbstverständlich. Also unsere Berufsgruppe wird nicht arbeitslos.
Und wenn die jeder hat, dann sind die bei dem einen mehr ausgeprägt und bei dem anderen weniger? Oder sind die bei allen gleich stark ausgeprägt, nur manch einer gibt es nicht zu oder will es nicht wahrhaben?
Ich würde mir nicht erlauben, ich könnte das gar nicht genau bewerten, sind jetzt die Triggerpunkte des einen tiefer als die anderen. Natürlich gibt es bestimmte biografische Erfahrungen, wo man beim Zuhören denkt, Puh, die möchte ich nicht haben. Oder ich bin dankbar, dass ich sie nicht habe. Ich würde es eher so formulieren. Ja, da hat jemand vielleicht ein paar mehr Narben. Die Triggerpunkte bei anderen Personen können die andere Person trotzdem in ihrem Leben ziemlich beeinflussen oder beeinträchtigen. Für mich geht es ganz viel darum, wie gehst du damit um und wie viel machst du dir bewusst? Also ich schaue in mein Umfeld, in mein Privates. Ich gehe jetzt gar nicht ins Berufliche. Und da habe ich durchaus Leute, wo ich denken würde, da hast du aber zwei, drei Themen. Würdest du mich fragen, würde ich dir empfehlen, sie zu bearbeiten. Da ich, wenn ich in mein privates Umfeld schaue, habe ich kein Sendungsbewusstsein, da bin ich nur Annelien. Da sage ich dann nichts. Aber manchmal fällt mir das schwer, weil ich denke, das Leben könnte so viel leichter sein.
Kann ich nachvollziehen. Und jetzt versetzen wir uns in die Lage, das passiert in einer Partnerschaft. Es ist ja sehr viel einfacher, über den anderen zu sprechen. Wie kritikfähig muss denn der andere dann sein?
Es braucht eine gute Basis, Beziehungsbasis, und es braucht ein Vertrauen und einen Raum und eine Art und Weise, wie man das quasi miteinander bespricht. Denn es hilft ja gar nichts, wenn ich völlig gestresst bin und dann nach Hause komme und den anderen mal verbal ankotze. Natürlich nur verbal. Das ist ja völlig destruktiv. Dann braucht es einen. Ich muss meine Gedanken sortiert haben. Ich brauche einen Raum mit der anderen Person, wo man sich in Ruhe hinsetzt, wo man auch die Möglichkeit hat, in Ruhe miteinander zu reden. Und ich brauche eine Art und Weise des Redens, der Kommunikation, um da Bedürfnisse auszudrücken. Also es gibt hier dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation. Das ist durchaus sinnvoll, auch wenn ich das nicht so eins zu eins lebe, aber so in diese Richtung zu gehen, um da auch in Ich-Botschaft bestimmte Bedürfnisse zu formulieren. Und das braucht es. Und da ist natürlich die Frage, welche Paare nehmen sich die Zeit?
Sich Zeit zu nehmen bedeutet dann ja auch schon mal einen ersten Schritt in Richtung, ich gestehe mir ein, dass ich an etwas arbeiten muss. Oder?
Oder ich möchte einfach die Beziehung optimieren, so kann ich es auch formulieren. Oder ich kann ja auch präventiv tätig sein. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, was mich ganz doll gefreut hat. Der hat den einen Podcast zum Thema Beziehung gehört. Und hat erzählt, er hat das jetzt mit seiner Partnerin gemacht und er hat mir auch Grüße bestellt. Ich kenne sie nicht, oder noch nicht. Und sie hätten jetzt, ich weiß nicht, ob letzte oder vorletzte Woche, ihr erstes Treffen gemacht, wo sie über Bedürfnisse geredet haben. Das ist ja noch gar nicht Kritik äußern, sondern das ist ja einfach zu sagen, schau mal, ich zeige dir, was ich brauche, was mir gut tun würde, ohne dass ich telepathische Fähigkeiten von dir erwarte, denn die hat keiner. Und auch dazu kann es ja dienen. Und das kann ich natürlich auch in einem Jobkontext machen. Vielleicht auf einer anderen Ebene. Ich kann natürlich über bestimmte Aspekte sagen, das und das brauche ich, damit es mir gut geht. Das und das sind Punkte, die mich triggern. Ich kann mich bemühen, dran zu arbeiten. Und gleichzeitig sage ich dir, liebes Gegenüber, das und das sind Punkte, damit kann ich ganz schlecht. Das tue ich zum Beispiel auch manchmal.
Wie verhält sich das denn, wenn jemand bereit ist, an seinem Triggerpunkt zu arbeiten? Also wir haben ja jetzt beschrieben, was Triggerpunkte ausmacht, was die auslösen können, in welchen Situationen die auftreten, dass es tief in uns drin steckt. Jetzt stellt sich ja dann im nächsten Schritt die Frage, wie gehe ich denn da vor? Also ist denn der Triggerpunkt, ich bin nicht gut genug oder er hat nie Zeit für mich. Ist das denn schon der Triggerpunkt, der gelöst werden muss, oder steckt da etwas noch tiefer in uns drin?
Also ich bin nicht gut genug, würde sich schon lohnen, aufzulösen. Das wäre schon, ich nenne das immer einen Kernglaubenssatz. Das wäre schon der Kern, den man gefunden hat. Er hat keine Zeit für mich, das wäre für mich noch keiner. Da würde ich, also sagen wir mal, du würdest ja zu mir kommen und würdest sagen, dürfen wir verraten, dass du eher in welche Richtung du dich eher interessierst, ob für Männer oder für Frauen, oder ist das zu privat?
Bei mir? Das darfst du gerne verraten.
Okay, ich bin ja mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Also, deine Partnerin, du hättest das Gefühl, deine Partnerin, und ich benutze jetzt die weibliche Form nur da, um es klarzustellen, du hättest das Gefühl, sie hat keine Zeit für dich. Dann würde ich dir, du willst jetzt alleine an dem Triggerpunkt arbeiten, du merkst, dich ärgert das. Den Ärger würdest du ja spüren.
Ja.
Dann würde ich dir empfehlen, wenn du es jetzt alleine machen willst, Thorsten, geh mal in eine Situation so richtig rein. Vielleicht schließt du sogar die Augen, wo du dich so richtig geärgert hast.
Ja.
Und dann würde ich dir sagen, frag dich bis zu 7 Mal, was ist denn so schlimm daran? Also wir können das jetzt durchexerzieren. Du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Du kannst quasi dir deine innere Stimme einschalten und die sagt, Thorsten, was ist so schlimm daran, dass sie keine Zeit für dich hat?
Warum ist es
Okay.
gerade 7 Mal?
Ich weiß nicht, das ist eine Zahl, die man häufig nutzt. Ob das irgendeine heilige Zahl ist, kann ich dir nicht sagen. Also 3 reicht häufig nicht, weil man gerne auch noch Ausweichstrategien hat. Ich hätte auch nichts gegen 8 oder gegen 6.
Okay, das verstehe ich. Methode ist klar.
Gut. Also du würdest dich jetzt fragen, selbst, dich selbst fragen, was ist denn so schlimm daran, dass sie keine Zeit oder so wenig Zeit für mich hat? Und du würdest jetzt vor deinem inneren Auge nochmal in die Situation eintauchen und würdest dir eine Antwort drauf geben. Ich kann jetzt gerade nicht konstruieren. Ich komme eher sofort auf Kernglaubenssätze. Und das kannst du quasi bis zu 7 Mal machen. Und jetzt willst du alleine, und hier ist der Punkt, wenn es richtig tiefe Punkte sind, stelle ich auch bei mir selbst fest, ich kriege es nicht hin. Ich kriege die Antworten nicht, weil ich dann in dem Moment so emotional bin, dass ich mich nicht runterreguliert kriege, sondern ich brauche jemand, der das nochmal zusammenfasst, mir einen Impuls gibt. Sagen wir mal, du kommst von alleine drauf und da würde rauskommen, ich bin nicht wichtig.
Ja.
Dann könntest du als Methode der Umstrukturierung, das empfehle ich gerne, dann würde ich dir sagen, Thorsten, wie heißt denn der Gegenpart zu ich bin nicht wichtig?
Bin sehr wichtig.
Zum Beispiel. Also man würde eine individuelle Überzeugung von dir nehmen. Jetzt würde ich sagen, diesem Gefühl, ich bin nicht wichtig, also ich würde immer sagen, ich bin unwichtig, gib dem mal eine Farbe.
Nehmen wir die Farbe Blau.
Dann würde ich dich vielleicht noch fragen, was für ein Blau, aber ist egal, du hast ja dein Blau vor Augen. Und jetzt gib mal dem Glaubenssatz, ich bin wichtig oder ich bin sehr wichtig, eine Farbe.
Rot.
Okay, dann würde ich dir sagen, jetzt schließ am besten die Augen, kannst ja alleine machen. Und dann stell dir vor, wie Blau komplett aus deinem Körper rausströmt. Komplett rausgeht, ob rausdiffundiert, rausströmt, rausfließt, völlig egal. Und ersetzt wird durch Rot. Das wäre eine Imaginationsübung dafür. Sodass du dann so lange das machst, bis dieser Glaubenssatz, ich bin wichtig, dann Raum eingenommen hat und du auch spürst, dass das nochmal in deinen Körper geht. Und ich finde eine Kombi aus kognitiven und affektiven Methoden sehr hilfreich, um beide Aspekte miteinander zu verzahnen, weil rein kognitiv reicht mir häufig nicht.
Also zum einen nachdenken, zum anderen es aber auch erleben und fühlen.
Ja, denn wenn ich dir jetzt nur sagen würde, Thorsten, der Glaubenssatz, ich bin unwichtig, der geht raus und du bist jetzt wichtig. Das kann sein, dass dein Gefühl gar nicht mitkommt. Deshalb kombiniere ich solche Sachen gerne. Das ist aber meine individuelle Haltung, weil ich sehr die Erfahrung gemacht habe, dass es Menschen sehr hilft, das Affektive mit zu nutzen.
Okay. Also halten wir fest, dass es beim Triggern immer um Emotionen geht, dass Triggerpunkte dazu führen können, Beziehungen zu lenken, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Ja.
Und dass es manchmal sogar passieren kann, dass unbewusst etwas ausgelöst wird, von dem bislang niemand wusste, dass es diesen auslösenden Punkt gibt.
Ja, und wenn du merkst, dass noch als Ergänzung zum Ende eine ganz unwichtige Situation löst eine starke Emotion aus, spätestens dann solltest du an mich denken, die dir dann sagt, Achtung, und hier hast du einen richtigen Triggerpunkt.
Ich finde diesen Appell einen wunderbaren Schlusspunkt unseres Gespräches und danke dir, liebe Anneliese, sehr für die Einordnung zu dem, was ich gelesen habe und weiß, beim nächsten Mal, bevor ich zu 250 Seiten greife, rufe ich bei dir an.
Das freut mich. Ich habe trotzdem nichts dagegen, wenn du weiter liest und dann mit schönen Fragen auf mich zukommst. Ich finde das sehr bereichernd.
Dann denke ich mal drüber nach, wo es mich noch triggert. Annelien, vielen lieben Dank.
Tschüss.